Es hat, glaube ich, seit Beginn kann man von sozialen und missionarischen Einfluss im Umfeld reden. Friesland hat durch die Dienstleistung des Hospitals Tabeas, also das ist ein Koloniekrankenhaus, einen weitreichenden und positiven Einfluss in der ganzen Zone gehabt. Jahrzehntelang war es das beste und wichtigste Gesundheitszentrum in der Zone. Und sehr viele Leute aus der ganzen Umgebung sind dahin gekommen und es ist geholfen worden. Dann haben auch die Gemeinden der Kolonie Friesland seit Jahrzehnten Missionsarbeit in der Umgebung gemacht. Also in Ortschaften wie Amistad, Santa Anita, Cuara, Carolina, Itacrobiel, Rosario, San Alfredo und so weiter wurde geistliche Arbeit, Kinderarbeit durchgeführt und es wurden auch einzelne Gemeinden gegründet. Zu der wirtschaftlichen Entwicklungsarbeit. Friesland hat im Laufe seiner 75-jährigen Existenz praktisch drei größere Projekte im Rahmen der Nachbarschaftshilfe durchgeführt. Schon in den 60er Jahren wurde die Gemeinschaft San Alfredo gegründet, anschließend an Friesland. Hier wurden 72 Paraguayer-Familien auf 650 Hektar Land eine Existenzgrundlage geschaffen. Etwas später, in den 90er Jahren, wurde die Kolonie Amistad gegründet. Das kam eigentlich auch durch eine Drucksituation zustande, wo man ein größeres Stück Land gekauft hatte und die Paraguayer in der Umgebung Druck machten. Sie wollten das Land halten und da hat man beiseite ein weiteres Stück Land gekauft von 1200 Hektar und hat darauf die Gemeinschaft Amistad gegründet und den Leuten geholfen, in wirtschaftlicher Hinsicht weiterzukommen. Dann 1999 lief das Projekt Covesap in Friesland los. Es wurden in 9 Ortschaften gearbeitet mit etwa 700 Familien und es wurde aufgrund eines Programms, das aus 6 Arbeitsbereichen bestand, die Arbeit durchgeführt und als eines der Resultate dieser Arbeit wurde die Kooperative Carolina gegründet, die sozusagen eine Grundlage für eine nachhaltige Zusammenarbeit bietet. Dann ein wichtiger Punkt, der vielleicht nicht immer so erwähnt wird, aber durch die Kolonie Friesland gibt es in der Zone auch ein Angebot von Arbeitsplätzen. Also wir gehen heute davon aus, dass ungefähr 600 Personen aus der Umgebung in Friesland arbeiten. Das sind ja meistens Leute, die wirtschaftlich auch nicht so stabil sind. Und wenn diese Leute ein Mindestgehalt bekommen, dann gehen etwa monatlich 240.000 Dollar an diese Personen. Das gibt im Jahr etwa 3,2 Millionen Dollar, die an Personen gezahlt werden, die in Friesland arbeiten. Dann, was uns in diesem Zusammenhang, in dieser Thematik auch wichtig war und was wir in diesen Tagen ja auch immer wieder gesprochen haben, welche Bedeutung hat das Land für die Mennoniten und auch für die landwirtschaftliche Entwicklung? Ich habe das Thema so gesetzt, Land, Besitztum und Bevölkerung. Im Fall von Friesland wurde alles Land auf die Familien verteilt, das man hatte. Eine Wirtschaft hatte damals 60 Hektar und es blieb praktisch kein Reserveland übrig, als man die Siedlung, die Form so eingeführt hatte. Aber schon in den 60er Jahren waren 90% der Höfe zu klein und es gab keine ausreichende Grundlagen für den Bauernhof. Dann durch den Zukauf des Huttererlandes 1962 und die Reduzierung der Einwohnerzahl durch die Abwanderung war vorerst genügend Land für die landwirtschaftliche Produktion vorhanden. Aber bis zum Jahre 2012 hat sich die Landfläche der Kooperative Friesland durch Zukäufe noch einmal verdoppelt. Insgesamt hat Friesland heute, und wenn hier erst gesprochen wurde, davon gesprochen wurde, dass man vorsichtig mit Zahlen umgehen sollte und muss, dann wollen wir es natürlich auch. Aber diese sind Zahlen, die ich offiziell so von der Verwaltung bekommen habe und die so in diesem Zusammenhang geführt werden. Hat Friesland etwa 56.000 Hektar Land? Diese 56.000 Hektar, das ist auf Titel der Kooperative und deren Mitglieder. Auf Namen der Kooperative Friesland sind das etwa 72% des Gesamtkomplexes. und 15.800 Hektar, 28% auf Privattiteln. Die Kooperative Friesland ist formell und rechtlich gesehen der Eigentümer des Landes und die Mitglieder erhalten durch einen Zessionsvertrag ein zeitloses Nutzungsrecht. Das Land mit dem Titel der Kooperative darf nur an deren Mitglieder verpachtet und weiterverkauft werden. Friesland zählte bei der Ansiedlung 758 Einwohner. Man hatte 1960 921 Einwohner. Das ging irgendwann einmal, glaube ich, sogar ein bisschen über 1000 und von damals dann weiter runter und heute hat Friesland 649 Personen. Ausdehnung und Landpacht, ein etwas heikleres Thema. Die Landfläche der Kolonie Friesland hat sich in ihrer 75-jährigen Geschichte etwa 8-mal vergrößert. Wäre natürlich auch interessant, das einmal hier im Chaco zu beobachten und zu sehen, wie ist der Prozentsatz der Vergrößerung hier der Kolonien im Chaco. Das ergibt einen durchschnittlichen Landbesitz von etwa 86 Hektar pro Mitglied der Kooperative Friesland. In den 80er Jahren hat Friesland etwa 2000 Hektar Land auf 2000 Hektar Land Ackerbau und Viehzucht betrieben. Heute sind es fast 12.000 Hektar und Viehzucht und Milchwirtschaft wird auf etwa 38.000 Hektar betrieben. Die landwirtschaftlichen Produzenten Friesland haben im Ausdehnungsprozess praktisch fast kein Land von den paraguayischen Kleinbauern aus der Umgebung dazugekauft. In den meisten Fällen wurden größere Landflächen gekauft. Das ist im Fall von Sommerfeld, wie wir später sehen werden, anders. Die Ackerbauern, und es gibt da auch wieder Verschiebungen, im Jahr 2006, also vor 8 bis 10 Jahren, hatten die Friesländer etwa 8.000 bis 10.000 Hektar Land dazu gepachtet. Heute sind es nur noch 3.000 Hektar. Das heißt, die Fläche der gepachteten Ländereien gehen wieder langsam zurück, weil so laut den Bauern rechnet sich das nicht mit den hohen Pachtpreisen, die wir in Ostparaguay haben. Dann etwas zur Wirtschaftsform. Die Wirtschaftsform der Kolonie Friesland ist im Vergleich zu mehreren anderen mennonitischen Gemeinschaften in Paraguay zentralisiert und von der Kooperativverwaltung systematisiert worden. Prinzipiell werden Privatinitiativen im Wirtschaftssektor nicht gefördert und in manchen Bereichen erfolgreich reduziert. Die wirtschaftlich starken Mitglieder der Kooperative Friesland betreiben gleichzeitig Ackerbau und Viehzucht oder eines der beiden Produktionslinien. Etwa 30 Ackerbauern konzentrieren sich auf die Produktion von Soja, Mais und Weizen. Die totale Produktion gibt pro Jahr etwa 14 Millionen Dollar. Die breite soziale Mittelschicht lebt hauptsächlich von den Einnahmen der Viehzucht. Friesland registriert heute etwa 75.000 Kopf Vieh. In der Kolonie Friesland werden etwa 120 Familienbetriebe als Viehzüchter registriert. Das jährliche Gesamteinkommen aus der Viehzucht sind etwa 7,5 Millionen Dollar. Und in der Milchwirtschaft, da wurden im vorigen Jahr fast 4 Millionen Liter Milch produziert. Davon leben etwa 35 Familien von den insgesamt 220 Familien. Das gibt 170 Liter pro Familie und pro Jahr zahlt man an diese Bauern ein bisschen mehr als 1,5 Millionen Dollar. Also alles zusammengerechnet sehen wir, dass das Brutto-Totaleinkommen dieser Produktionszweige in Friesland etwas mehr als 23 Millionen Dollar sind. Dann etwas zu den ökologischen Kriterien der Wirtschaftsform. Während den ersten Jahrzehnten in der landwirtschaftlichen Produktion haben die landwirtschaftlichen Produzenten der Kolonie Friesland überhaupt keinen Wert auf die Umwelt gelegt. Die Holzwirtschaft brachte gewinnbringende Erträge, bis alle wertvollen Bäume abgeholzt und verarbeitet waren. Mit dem Beginn der Landwirtschaft wurden Wälder endgültig abgeholzt und verbrannt, um die Flächen für die Landwirtschaft zugänglich zu machen, was ganz normal ist zu der Zeit. Auch auf den Ländereien außerhalb der Kolonie wurde durch Verhandlungen mit den zuständigen Kontrollbehörden oder einfach ohne Erlaubnis alle Bäume abgeholzt. Während den letzten Jahren hat man aber im Friesland wieder angefangen, von der Aufforstung zu reden. Insgesamt wurden auf den Ländereien der Kolonie Friesland etwa 150 Hektar Land aufgeforstet, aber das sind immerhin auch nur 0,26% der gesamten Fläche. Zukunftsperspektiven für die Situation in Friesland. Für die landwirtschaftlichen Produzenten wird eine intensivere Landnutzung des ersten Landkomplexes innerhalb der Kolonie Friesland unumgänglich sein. Diese Ländereien sind jahrzehntelang genutzt worden und man wird die Qualität der Böden aufarbeiten müssen, um sie wieder intensiver nutzen zu können. Dann glaube ich, dass die Kolonie Friesland sich auf eine wirtschaftliche Förderung der sozialen Mittelschicht mehr konzentrieren muss. Ich habe das ein bisschen im Vergleich zu Sommerfeld gestellt, das sehen wir etwas später. Im Ackerbau ist es zu sehen, da ist der Prozess schon durch, dass nur die größeren Ackerbauern überlebt haben. Ich glaube, dieser Prozess wird bei der Viehzucht und bei der Milchproduktion auch genau noch so durchgeführt werden müssen. Und man wird wahrscheinlich noch nach anderen Alternativen für die soziale Mittelschicht suchen müssen. Ich denke auch, dass man sich in Friesland überlegen muss, ob es nicht vorteilhaft ist, die Privatinitiative in der Wirtschaft stärker zu fördern. Das kommt ganz klar, ist ganz klar ersichtlich, wenn man das im Vergleich zu Sommerfeld stellt. Seit Gründung der Gemeinschaft wurden die Privatinitiativen prinzipiell gebremst. Alles sollte zentral organisiert und bestimmt werden. Doch die Förderung der Privatinitiativen in der Wirtschaft können auch zu einer Diversifizierung des wirtschaftlichen Wachstums kommen lassen. Weiter denke ich, dass die Aufforstung gefördert werden sollte, um einen Ausgleich für die abgeholzten Ländereien und weitere wirtschaftliche Alternativen zu finden. Die Kolonie Friesland hat die finanziellen Mittel und auch die Möglichkeiten, sich Wissen und Erfahrungswerte anzueignen, um die Aufforstung in der Zone beispielhaft durchzuführen. Die Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft muss flächenmäßig weiter ausgeweitet werden in Friesland. Die positiven Erfolge der Nachbarschaftsprojekte und die Gründung der Kooperative Carolina können auf weitere Gemeinschaften in der Umgebung übertragen werden. Viele Erfahrungswerte der landwirtschaftlichen Produktion können von den Produzenten Frieslands an die paraguayischen Kleinbauern transferiert werden. Soweit einmal zu Friesland. Dann zu Sommerfeld, ganz kurz zum geschichtlichen Ablauf. Die ersten Personen kamen aus Kanada, 900 Leute, die siedelten auf etwa 31.000 Hektar Land an. Das Land hatte damals, ich habe die Karten gesehen auch von früher, es war überwiegend Land. Da waren einige größere Flüsse, sind in dem Landkomplex von Sommerfeld, aber hauptsächlich Land. Die Sommerfelder hatten auch einen sehr schweren Anfang. Laut den geschichtlichen Aufzeichnungen kehrten in den ersten 5 Jahren wieder 440 Personen zurück nach Kanada. Nach der Urbarmachung des Landes begann man im familiären Rahmen mit der Produktion von landwirtschaftlichen Produkten, hauptsächlich für den Eigenkonsum. Dann, fast bald, fing es mit der Holzwirtschaft an. Von die Periode kam man so ungefähr abstechen zwischen 1960 bis 1990. Der anfänglich von den Sommerfeldern gefürchtete und unerwünschte Urwald wurde sehr schnell als ein wirtschaftliches Potenzial für die straffe finanzielle Situation entdeckt. Es gab im Übermaß Holz, der Absatz war normalerweise gut und die Marktpreise für geschnittenes Holz war relativ stabil und im Laufe der Jahre mit steigender Tendenz. Außerdem war die Holzwirtschaft während mehreren Jahren die einzige Alternative, um überhaupt Bargeld zu bekommen. Ende der 50er Jahren begannen einige Geschäftsleute der Kolonie Sommerfeld, die Holzwirtschaft zu organisieren. Während den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Kolonie Sommerfeld sah man den Hauptwert der wirtschaftlichen Existenz nicht im Wert des Landes selber, sondern im Mietpreis für die Ausbeutung des Urwaldes. Der andere Bestandteil im gesamten wirtschaftlichen Kontext der Kolonie Sommerfeld war die Schaffung der Arbeitsplätze durch die Holzwirtschaft. Arbeitsplätze wurden geschaffen durch das Fällen der Bäume, den Transport aus den Wäldern zum Sägewerk, das Verarbeiten der Bäume in den Sägewerken und der Transport des Holzes vom Sägewerk zum Kunden. Den Aufschwung der Holzwirtschaft erlebten die Sommerfelder in den 70er Jahren durch den Bau des Wasserkraftwerkes Itaipu. Der Höhepunkt des Holzhandels zeichnete sich Ende der 80er Jahre ab und zu Beginn der Blütezeit der Holzwirtschaft wurden nur gewisse Holzarten und Holzstämme mit gewissen Massen verwendet. Unmengen an Holz ist während den ersten Jahrzehnten ohne Gewissensbisse verbrannt worden. Das Resultat nach 65 Jahren des Bestehens der Kolonie Sommerfeld ist, dass die Naturwälder auf dem eigenen Land und auch im weiteren Umkreis fast ganz abgeholzt worden sind. Die Aufforstung während dieser ganzen Zeit ist minimal. Das sind heute etwa 550 Hektar und die Holzwirtschaft ist in diesem Zusammenhang praktisch ganz zum Erliegen gekommen. Und dann zu der Landwirtschaft. Das ist ein Kapitel, das etwa in den 70er Jahren in Sommerfeld angefangen hat. Während den ersten Jahrzehnten ging es natürlich nur um den Eigenkonsum. Dann etwas später, in den 60er Jahren, begann die paraguayische Regierung über den Banco Nacional de Fomento Kredite an die Bauern in Sommerfeld zu geben. Man machte erste Experimente mit Weizen, mit Soja und Hafer. Es begann langsam die Mechanisierung. Es wurden die Landstücke, wo man die Edelhölzer rausgeholt hatte, dieses Land wurde ganz gesäubert und urbar gemacht für die Landwirtschaft. Man führte Traktoren, Mähdrescher und so weiter ein. Aber in den 1970 registrierte man in Sommerfeld 1000 Hektar Weizen und 610 Hektar Soja. Dieses hat sich rasant vergrößert während den letzten 10, 15 Jahren. Was in Sommerfeld auch eingeführt wurde, war die Direktaussaat, diese neue Anbaumethode. Und heute wird mindestens 90% der gesamten Aussaat durch die Direktsaat gemacht. Heute werden, oder 2012, werden etwa 65.000 Hektar Land für den Ackerbau genutzt. Davon sind 18% innerhalb der Kolonie und 82% außerhalb der ursprünglichen Kolonie Sommerfeld. Weiter hat man sich auch mit der Viehzucht abgegeben, das weniger intensiv. Also Sommerfeld hat ungefähr so viel, die Viehzüchter Sommerfelds hat ungefähr so viel Rinder, 73.000, wie Friesland. Es sind aber auch Leute, das ist neuerdings eine neue Art in den letzten 5 bis 10 Jahren, dass man Viehzucht und Ackerbau zusammen macht. Dann, was sehr interessant ist, das ist die Förderung der Milchwirtschaft in Sommerfeld. Anfänglich auch nur für den Eigenkonsum, aber den Durchbruch wurde mit der Fabrik Lactolanda gemacht. Das ist eine Fabrik, die mit Sommerfeld und Bergtal zusammen aufgebaut wurde. Und anfänglich ging es da nur um eine gewisse Anzahl von Liter zu verarbeiten. Heute ist es wahrscheinlich die größte Molkerei von den mennonitischen Gemeinschaften. 310 Familien von 420 insgesamt arbeiten heute in der Milchwirtschaft und es werden hierdurch 1000 Arbeitsplätze geschaffen. Und Sommerfeld zählt heute etwa fast 15.000 Milchkühe. Hinzu kommen noch weitere Alternativen, wie zum Beispiel die Fischzucht in letzter Zeit. Hier ist ziemlich viel auch investiert worden und auch mit relativ großem Erfolg. Dann zum zweiten Hauptteil Industrie, was Sommerfeld angeht. Das erste war natürlich der Aufbau von Sägewerken. Dann etwas später kam der Bau von, die Sägewerke wurden aber auch schon von Kanada mitgebracht, einige, und die anderen wurden hier gebaut, aufgebaut. Dann in den 70er Jahren begann man mit dem Bau von Silos und Mühlen. Ab Mitte der 90er Jahre wurden die Mühlen und die Siloanlagen ausgebaut. Heute gibt es in der Kolonie Sommerfeld 11 Mühlen. Weizenmühlen, es ist unglaublich, was sich da konzentriert. Zusätzlich kommen noch 2 Weizenmühlen, die im weiteren Umfeld von Sommerfeld liegen. Und es ist eine jährliche Produktion von 185.000 Tonnen Mehl, die in diesen 11 Mühlen produziert werden. Dann gibt es einige Ethanolfabriken in der Kolonie Sommerfeld. Hinzu kommen 5 Fabriken, die Nudeln produzieren, 5 Fabriken, die Mischfutter für die Milchproduktion produzieren und einige Bäckereien. Diese Industrien beschäftigen heute etwa rund 900 Personen. Lactolanda verarbeitete anfänglich 20.000 Liter. Heute hat Lactolanda eine Verarbeitungskapazität von 1 Million Liter. Da kommt natürlich auch die Trockenmilchanlage dazu. Im Jahr werden etwa 150 Millionen Liter Milchprodukte hergestellt in dieser Anlage. Und seit 2012, seit dem vorigen Jahr, ist die Anlage so größtenteils fertig für die Produktion von Trockenmilch. Dann gibt es seit einigen Jahren auch eine private Molkerei, La Fortuna. Insgesamt arbeiten in diesen beiden Molkereien 450 Personen. Es gibt noch mehr industrielle Initiativen, zum Beispiel Hähnchenverarbeitung. Es soll jetzt eine neue Fabrik oder Anlage gebaut werden für Snacks. So, da tut sich noch so einiges. Dann Beziehungen zum Umfeld. Auf dem Stück Land, wo die Sommerfelder ansiedelten, befanden sich damals 48 Indianerfamilien. Diese wurden dann freundlicherweise beiseite neu angesiedelt. Und man kaufte dann später noch mehr Land dazu, sodass da mehrere 100 Hektar Land waren, wo diese Indianerfamilien angesiedelt worden sind. Da wurde dann sehr versucht, das System auch reinzubringen, dass die Mennoniten ein Sommerfeld haben, ohne Erfolg, weil die Indianer interessierten sich mehr für Kohle- und Brennholzproduktion als für das mennonitische Produktionssystem. Auch die Paraguayer, die in der Zone lebten und hinzugezogen sind, mit denen wurde aus Sicht der Sommerfelder viel gemacht. Und das kann man aber auch an den Zahlen sehen. Aber es ist nicht so systematische Projekte, wie das in einigen anderen Familien sind. Sehr oft sind das so spontane Hilfen, die man bei den Municipalidades macht, bei den Krankenhäusern, bei den Schulen und so weiter. Zum Beispiel im Hospital Sommerfeld in der Kolonie wurden im vorigen Jahr 10.900 Personen behandelt. Davon waren etwas mehr als 5.000 Personen waren Paraguayer. Dann wissen wir auch, dass da ein neues Krankenhaus, Luz y Vida, vor etwa 10 Jahren aufgebaut worden ist, wo auch für sehr viele Paraguayer eine gesundheitliche Hilfestellung geleistet wird. Und in diesem Jahr wurde die Schule Gutenberg eingeweiht, auch in Campo Nuevo, auch größtenteils finanziert von diesen Leuten da. Und ich denke, dass diese Schule, dieser Arbeit mittel- und langfristig einen enorm positiven Effekt auf die Gegend haben wird. Zu der landwirtschaftlichen Beratung: Die Bewohner der Kolonie Sommerfeld und auch Bergtal haben teilweise die Beratungsarbeit in der landwirtschaftlichen Produktion mehr systematisiert als das andere. Es wurde die Hilfsorganisation FUCOVE und CODEVE jeweils im Norden und Süden von Sommerfeld eingeführt. Man hat dann etwas später die zwei Fabriken von Codipsa jeweils im Norden und Süden aufgebaut, und dadurch ist vielen paraguayischen Familien eine Alternative geschaffen, um auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu wachsen. In Bezug auf Angebot von Arbeitsplätzen, sehr interessant, in Sommerfeld sollen laut Angaben der Leute, und das hat mich überrascht, wie viel Informationen doch in Sommerfeld zentral geführt, in der Association Civil zentral geführt werden. Also laut der Auskunft von diesen Leuten arbeiten in Sommerfeld etwa 3.500 Personen tags angestellt. Früher war es ja so, die mussten dann zur Nacht raus. Das ist heute nicht mehr ganz so krass. Und wenn die ein Mindestgehalt bekommen, dann werden insgesamt 17,5 Millionen Dollar jährlich an die Leute ausgezahlt, die in der Kolonie arbeiten kommen. Diese Zahl kann aber in der Wirklichkeit größer sein, weil es gibt so momentane Bauarbeiten, zum Beispiel, Sie erwähnten da einen Ausbau von Krankenhaus und so, wo schon über ein Jahr Leute in der Kolonie arbeiten, die hier nicht drin sind. Dies sind die Arbeiter, die wirklich registriert sind und ein langfristiges Arbeitsverhältnis mit den Sommerfeldern haben. Dann zur Bedeutung des Landes für die wirtschaftliche Entwicklung und spezifisch Landbesitztum und Bevölkerung von Sommerfeld. Bei der Organisation des Kolonisationsprojektes der Kolonie Sommerfeld in Kanada zu Beginn der 40er Jahre war die Sicherstellung des Landbesitztums der Ausgangspunkt für die neue Ansiedlung in Paraguay. Man siedelte auf 31.000 Hektar Land an und das Land wurde auf den Namen der Sociedad Civil Sommerfeld Komitee registriert. Und nur Mitglieder der zivilen Vereinigung können das Nutzungsrecht für das Land erwerben. Es wurden dann an etliche Landstücke hinzugekauft im Laufe der darauffolgenden Jahre, sodass Sommerfeld heute in der ursprünglichen Kolonie etwa 38.000 Hektar Land hat. Insgesamt 38.000. Auf den ursprünglichen Paket sind es 30.000 und das neue Stück Land, Neu-Sommerfeld, das liegt etwas zum Nordosten von der ursprünglichen Kolonie, da sind nochmal 8.000 Hektar Land. Von diesen fast 40.000 Hektar Land wird 31% für den Ackerbau, 29% für Viehzucht und Milchproduktion und 40% eben für Wohnungen, Flüsse, Industrie, Wegebau und Wasserfläche und so weiter genutzt. Jetzt das Interessante hier ist, dass zusätzlich zu diesen fast 40.000 Hektar Land, 38.000, haben die Mitglieder der Sommerfelder auf Privattitel nochmal 76.000 Hektar Land registriert. Davon gehen 70% für den Ackerbau und 30% für die Viehzucht. Also insgesamt haben die Sommerfelder offiziell 115.000 Hektar Land. Hinzu kommen noch einmal 13.000 Hektar Land, die gepachtet worden sind für Ackerbau, hauptsächlich für Ackerbau. Also man kann davon ausgehen, dass in der Kolonie Sommerfeld 33% ist auf Namen der Association Civil und 66% auf Privattitel. Das ist wahrscheinlich in den Chaco-Kolonien und Friesland-Fulnam gerade umgekehrt. Im Mai dieses Jahres zählte man in Sommerfeld 3.854 Einwohner. Fast hatten wir noch ein paar Babys dazu genommen. Und das sind 704 Familien. Davon wohnen 100 Personen im Zentrum Sommerfelds. Interessant ist, dass 51% der Personen unter 18 Jahre alt sind. 45% sind 19 bis 64 Jahre alt und 3% über 65 Jahre alt. Und zu den ursprünglichen Gemeinden zählen 3.000 Personen und 791 Personen zu EMG, also zu der neuen Richtung. Etwas zur Ausdehnung. Wenn wir uns zurückerinnern, im Friesland hat sich die Gesamtfläche seit der Gründung, natürlich ist Friesland 10 Jahre älter, aber 8-mal vergrößert und in Sommerfeld sind es 3-mal. Aber man muss auch in Betracht ziehen, dass Friesland für die Ansiedlung eigentlich im Vergleich zu Sommerfeld ein relativ kleines Stück Land gekauft hat. Sommerfeld hat gleich von Anfang an viel mehr Landfläche gehabt. Also von den 31.000 Hektar Land ist man auf 115.000 Hektar gekommen. Das gibt im Durchschnitt aber letztendlich nur 30 Hektar pro Person. Aber wir müssen hier auch wieder in Betracht ziehen, dass 51% unter 18 Jahre alt sind. Dieses extreme Wachstum der Ackerbaufläche hat die Landpreise auch in dieser Zone des Landes enorm in die Höhe getrieben. Wenn heute da irgendwer Land kaufen will, ich meine, in Wirklichkeit gibt es da keinen durchschnittlichen Landpreis. Wenn irgendwer kaufen will, 30.000 Dollar ein Hektar. Oder irgendein anderer kauft vielleicht 50.000 Hektar. Oder die Landpreise, es gibt heute keinen richtigen Landpreis in Sommerfeld. Aber wenn man dann, ich habe auf vielen Stellen gefragt, was kostet Land hier? Wenn man dann so irgendwie einen Durchschnitt nimmt, aber das, was ich hier sage, ist relativ, dann könnte man vielleicht von 30.000 Dollar den Hektar sprechen. Dadurch steigt natürlich auch die Anzahl der, die Hektarzahl der gepachteten Länder. Hier kommt ein Ding hinzu, das wichtig ist. Besonders die kleinen paraguayischen Kleinbauern, die um Sommerfeld und Bergtal herum wohnen, nutzen die Gelegenheit, um ihre Landstücke in einer Größe von etwa 10 Hektar an die mennonitischen Großbauern zu verpachten. Der Kleinbauer argumentiert, und vielleicht auch mit Recht, dass es für ihn effizienter und gemütlicher ist, das Land für eine sichere Summe Bargeld zu verpachten, als mit eigenen Risiken landwirtschaftliche Produktion zu betreiben. Viele kleine Landstücke der paraguayischen Kleinbauern sind auch von den mennonitischen Großbauern aufgekauft worden. Dadurch geschieht automatisch eine Verdrängung der Kleinbauern in der Umgebung der Kolonie Sommerfeld. Ich fuhr zum Beispiel in diesem Jahr bei Codipsa Dost im Süden von Sommerfeld durch die Gegend, und wenn ich das vergleiche mit 3-4 Jahren zurück, als ich da durchfuhr, wie viele Stellen, wo früher Mandioca waren, da sind heute, waren dieses Jahr Soja. Ohne jetzt das werten zu wollen, das sind Tatsachen. Und man muss sehen, was bringt das mit sich. Etwas kurz zur Wirtschaftsform, auch sehr interessant und auch etwas anders als in Friesland. Sommerfeld ist im Bereich der Wirtschaftsorganisation nicht so zentralisiert und systematisch organisiert wie einige andere mennonitischen Kolonien in Paraguay. Die zivile Vereinigung macht sich für die formellen und organisatorischen Angelegenheiten und die sozialen Bereiche wie Bildung und Gesundheit, Wegebau und so weiter verantwortlich. Die Kooperative der Kolonie Sommerfeld und Credit Union für den Verkauf von Konsumartikeln, Sparmöglichkeiten und Vergabe von Krediten. Die landwirtschaftliche Produktion und auch größtenteils die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produktion durch den Industrialisierungsprozess beruht grundsätzlich auf Privatinitiative. Das ist so in der Holzwirtschaft, in der Mehlproduktion, in der Ethanolproduktion. Einige Leute tun sich zusammen, die gründen eine Firma, die bauen eine Fabrik und schon läuft das Geschäft. Den Sommerfeldern fällt das schwer, so zu denken wie wir oder so wie die Mennoniten hier im Chaco oder in Friesland-Fulnam. Warum das immer alles durch die Kooperative laufen muss? Das kann man ja privat viel schneller und effizienter organisieren. Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang die Verarbeitung der Milchproduktion. Lactolanda wurde, wie gesagt, von Sommerfeld und Bergtal gegründet, und 75% der Familien sind heute in der Milchproduktion tätig. Und heute ist die Milchproduktion, stellt die zweite Einnahmequelle dar in Sommerfeld. Eine Durchschnittsfamilie in Sommerfeld produziert 700 Liter Milch. Das gibt ein durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat von 42 Millionen Guaraníes. Und insgesamt wird jährlich 40 Millionen Dollar an die Milchproduzenten pro Jahr ausgezahlt. Ackerbau wird natürlich von nur einer kleineren Anzahl von Produzenten durchgeführt. Man spricht von 170.000 Tonnen Soja pro Jahr, 85.000 Tonnen Weizen, Mais etwas weniger, 65. Das alles zusammen gibt ein Bruttoeinkommen von 107 Millionen Dollar pro Jahr. Viehzucht ist weit weniger, das sind 7,6 Millionen. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann gibt es ein totales Einkommen von 154 Millionen Dollar im Jahr. Hier muss man aber ganz klar in Betracht ziehen, dass hier nicht der Mehrwert durch die industrielle Verarbeitung mit einbezogen ist. Ich hatte schon die Zahlen aufgeschrieben, habe ich sie wieder ausgelöscht. Ich habe es mir nicht gewagt, die offiziell mit reinzunehmen, weil man das ein bisschen schwierig berechnen kann. Aber das ist leicht, sehr leicht, sind das 10-15% Reinverdienst mehr. Das sind ganz recht interessante Zahlen. Zu den ökologischen Kriterien der Wirtschaftsform. Hier sehen wir praktisch keinen Unterschied zu den anderen Produzenten in Ostparaguay. Das Resultat der Holzwirtschaft während den 4 Jahrzehnten in der Kolonie Sommerfeld ist eine völlig abgeholzte Landfläche. Kritiklos wurden damals alle wertvollen Bäume abgeholzt, verarbeitet, vermarktet. Genauso wie ich schon von Friesland gesagt habe, also wo es nötig war, wurde verhandelt, ausgehandelt, aber das, ohne das zu entschuldigen und werten zu wollen, aber das war damals so. Wenn man ein Stück Land hatte, das Holz wollte, dann wurde das ausgehandelt und wenn nicht weiter Titel aufgeteilt. Aber man fand den Weg, um das Holz abzuernten. Heute ist das anders. Heute wird auch in der Gegend fast kein Holz mehr so in der Form verarbeitet. Und das Land hatte keinen Wert. Also die Leute, die schlagen sich heute am Kopf, dass sie nicht das Land gekauft haben, sondern nur das Land gepachtet haben, um die Bäume runterzuholen. Nachher, als das Holz weg war, hat man dem Land einen Wert gegeben und angefangen, dann eben da Ackerbau zu betreiben. Und es werden 0,75% ist schon aufgeforstet worden. Das ist nicht so sehr viel. Zu den Zukunftsperspektiven. In den nächsten Jahrzehnten wird es zunehmend schwieriger sein, die Landfläche der Kolonie Sommerfeld im selben Maße zu erweitern, wie es bisher der Fall war. Das Land wird teurer, durch ständigen Landzukauf zieht man mehr die negativen Kritiker auf sich. Aber durch die Erhöhung der Preise, wenn man sieht, zum Beispiel Soja war vor einigen Jahren, der Durchschnittspreis war 150, 200 Dollar, heute ist es 400 bis 500 Dollar. Also man kann sich das auch leisten, mehr fürs Land zu zahlen. Ich denke, dass durch die Aufforstung, der während den letzten Jahrzehnten der Schaden, der dadurch angerichtet worden ist, kann und sollte durch die Holzwirtschaft neu belebt werden. Ich denke und ich bin davon überzeugt, dass die Mitglieder der Kolonie Sommerfeld die nötigen finanziellen Mittel haben und auch das Wissen eigentlich, um ein Modell der Aufforstung und Holzwirtschaft für Paraguay zu werden. Bloß, ich kann mir das auch selber gut erklären, warum die es nicht machen. Warum sollten die eine Investition machen, wo sie um 10 Jahre ernten werden, wenn sie das jetzt 2-mal pro Jahr machen können? Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung für diese Leute. Aber man glaubt das auch, dass Holzwirtschaft ein rentables Geschäft ist. Bloß das dauert so lange, bis man kassieren kann. Aber wenn erst einige starke Bauern in der Kolonie Sommerfeld den Wert der Aufforstung und des neuen Holzwirtschaftssystems entdeckt werden haben, kann sich die Gemeinschaft als Modell für Aufforstungsarbeiten in Paraguay entwickeln. In derselben Form, wie die Mitglieder der Kolonie Sommerfeld während den letzten Jahrzehnten einen starken wirtschaftlichen Aufschwung durch die Abholzung und Verwertung der Hölzer erlebt haben, sollten jetzt durch Aufforstungsarbeit neue wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternativen für das Wirtschaftswachstum der Zone initiiert werden. Dann ein weiterer Punkt, den ich schon erwähnte, fast 2000 Personen unter 18 Jahre, das heißt 51% der gesamten Bewohner Sommerfelds, bringen automatisch eine zukünftige Landnot und große Arbeitsplatznachfrage mit sich. Ich fragte einen Sommerfelder so ein bisschen über 40er Jahre, wie stellt ihr euch das vor? Um 10, 15 Jahre und mit dieser Situation, 51% unter 18. No, sie verließen, so pragmatisch wie die Sommerfelder dann sind, sie verließen sich auf das Wort von Paulus, dass sie den Herrn früher sehen würden, als dass sie sterben würden. Also, ich denke, dass eine der möglichen Alternativen ein verstärkter Industrialisierungsprozess der landwirtschaftlichen Produktion ist. Mehr Industrie. Und das haben die Sommerfelder auch angefangen. Es wird sehr stark in Industrie investiert. Eine Grundvoraussetzung für die Erweiterung der Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion ist die Erweiterung der Märkte. Die Kolonie Sommerfeld, und so wie hier erst auch schon mit Recht gesagt wurde, ist ein Produzent erster Klasse von Lebensmitteln. Ich glaube, Sommerfeld kann nicht nur für Paraguay, das ist es heute in der Tat, auch im regionalen Rahmen, ein Produzent von Lebensmitteln werden. Das ist interessant, dass bis heute fast nichts exportiert wird. Etwas Mehl, etwas Nudeln, aber und das hat wieder etwas mit anderen Umständen zu tun, wie zum Beispiel Bildungsniveau, dass man nicht den Mut hat, das Produkt hat man. Die Qualität der Produktion gibt es her. Man hat heute nicht den Mut, den Background, um etwas weiter zu verkaufen. Und das wird nicht anders gehen, als dass die Sommerfelder anfangen zu exportieren. Dann ein weiterer Punkt. Durch die erhöhten Ansprüche der Mitglieder in der Kolonie Sommerfeld und den verstärkten Einstieg in die Konsumwelt ist eine allgemeine Verbesserung des Bildungsniveaus unabdingbar. Ich habe diesen Vortrag natürlich von einigen Sommerfeldern, die führend sind, durchlesen lassen, und der eine sagte, das war alles sehr gut, bloß diesen einen Punkt, den ich könnte irgendwie ein bisschen rausnehmen. Er verstand das, wie das war, aber das hörte sich so schlecht, und das hört sich vielleicht auch schlecht, aber die Realität ist, dass die meisten Leute 7 Jahre Grundschule haben, und die sind so pragmatisch und so tüchtig. Und wenn diese Eigenschaften mit einer akademischen Leistung verbunden sein könnten, ich glaube, da ist eine sehr große Kraft in dieser Zone. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht anders gehen, als letzten Punkt hier in diesem Zusammenhang, dass man mehr Achtung auf das soziale Umfeld gibt. Campo Nuevo ist eine Gegend, wo sich sehr viele Leute konzentrieren. Und wenn ihr aktuelle Google-Bilder beschaut, also wenn ihr nach Ciudad Este fährt, an der rechten Seite ist ja Sommerfeld und an der linken Seite ist Juan Oleari, glaube ich, heißt das, was früher Ex-Campo Nuevo ist. Estigarribia. Was sich da anstaut an Bevölkerung an der linken Seite, wenn ihr da mal reinfährt, das sind Straßen asphaltiert, das gibt eine Anballung von Leuten, und das ist eine Frage, wie man damit fertig wird. Was die Sommerfelder immer wieder herauszeichnet, ist ja, dass die da noch irgendwo spontan in der Lage sind, mal was Richtiges auf die Beine zu stellen, sprich Krankenhaus Lucy Vida, Gutenbergschule und so weiter, die versuchen dann auch Lösungen zu schaffen. Aber ich denke, da bahnt sich was zusammen. Dann zu den abschließenden Gedanken. Da habe ich ganz kurz, ehrlich gesagt, mehr Fragen als Antworten. Und vielleicht können wir das als Diskussionspunkte da noch nehmen. Dies sind ja herausfordernd, es ist ja eine herausfordernde Thematik. Besonders auch, wenn ich die zwei Kolonien da so betrachtet habe, sind mir im Laufe der Erarbeitung des Themas viel mehr Fragen gekommen, als dass ich Antworten hatte. Was ja auch vielleicht nicht schlecht ist. Ich komme schwierig von dem Gedanken los, wie ich anschließend sagte, dass sich die Konzepte Erschließung und Begegnung im ersten Ansatz gegenseitig ausschließen. Wenn man etwas erschlossen hat, mehr noch in wirtschaftlicher Hinsicht, wird eine ausgeglichene und faire Begegnung der Kulturen zunehmend komplizierter. Meine Frage: Besteht bei den Mennoniten in Ostparaguay oder auch bei den Paraguayern in der jeweiligen Umgebung ein Wunsch oder der Drang nach einer Begegnung? Welches ist das Ziel eines möglichen Begegnungsprozesses? Weitere Frage: Sind Paraguayer und Mennoniten bereit, sich auf gleicher Augenhöhe zu begegnen? Welche Werte sind maßgebend in dem Begegnungsprozess? Friesland und Sommerfeld haben während den letzten Jahrzehnten einen hohen wirtschaftlichen Standard erreicht. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf in den mennonitischen Gemeinschaften, ich will eigentlich keine Daten sagen, da wird der ACOMEPA-Chef besser wissen, aber mindestens 3 bis 5 Mal so hoch, glaube ich, ist das in den Mennonitenkolonien wie in der Umgebung. Der Landbesitz der Kolonien und deren Mitglieder sowie die installierten Produktionskapazitäten ermöglichen eine relativ sichere zukünftige wirtschaftliche Weiterentwicklung. Dieses ist in der Umgebung der mennonitischen Gemeinschaft nicht der Fall. Wenn man die wirtschaftliche Entwicklung der mennonitischen Gemeinschaft in Paraguay betrachtet, kann man feststellen, dass man ein Konzept für die Wirtschaftsentwicklung gefunden hat. Dieses Wirtschaftskonzept der Mennoniten in Ostparaguay beruht auf die lokalen Entwicklungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Nachfrage der lokalen und internationalen Märkte. Hat man aber auf der anderen Seite auch in paralleler Form ein Konzept für die Begegnung entwickelt? Ohne die Kapazität, der Unternehmer in Frage zu stellen, kann man sich doch fragen, ob Wirtschaftsführer auch in der Begegnung der Kulturen genauso erfolgreich sein können wie in der Organisation eines Wirtschaftskonzeptes. Ganz sicher wird man sich in der wirtschaftlichen Entwicklung darüber Gedanken machen, in welcher Form der wachsende Reichtum geschützt werden kann, immer vorausgesetzt, man will das. Aber nicht unbedingt im ersten Ansatz mit der Absicht, eine gleichmäßige Verteilung aller Beteiligten anzustreben. In diesem Zusammenhang wäre meiner Ansicht nach eine Aufgabenverteilung in dem Prozess der Erschließung und Begegnung bestimmt sinnvoll. Aufgrund einer effizienten Zusammenarbeit der führenden Leute in der Wirtschaft und Kultur und im geistlichen Bereich könnte ein Ausgleich bei der Erschließung und Begegnung geschaffen werden. Es ist wohl unabstreitbar, dass die Wirtschaft heute auch in den mennonitischen Gemeinschaften in vielen oder mehreren Bereichen den Ton angibt. Da unterscheiden wir uns nicht maßgebend vom Umfeld. Fachkräfte anderer Bereiche, Kultur, Bildung, Gemeinden, könnten sehr wertvolle Beiträge eines nachhaltigen Begegnungsprozesses leisten. Nächster Punkt. Wenn man die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonien Sommerfeld und Friesland analysiert, kann man eine verstärkte Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich wahrnehmen. Der Reichtum der Großbauern und industrieller Unternehmer wächst viel schneller als bei den kleineren Viehzüchtern oder Milchbauern. Sommerfeld hat es bewundernsweise größtenteils geschafft, mit der Milchwirtschaft eine wirtschaftlich stabile Mittelschicht zu organisieren. Es ist vielleicht normal, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen ärmer. Aber für die mennonitischen Gemeinschaft in Paraguay ist es, glaube ich, ein neues Phänomen. Bis vor einigen Jahrzehnten saßen alle im gleichen Topf. Heute schauen schon mehrere von draußen in den Topf hinein. Man wird lernen müssen, mit diesen neuen Umständen umzugehen, wenn man eine nachhaltige Begegnung mit den finanziell Ärmeren innerhalb der mennonitischen Gemeinschaft und denen aus der Umgebung anstrebt. Ein kleines Beispiel. Heute kann man mit einem Kredit für einen Großbauern Kredite für 1.000 Kleinbauern geben. Das ist dieselbe Endsumme. Wollen wir beiden die Möglichkeit geben oder hat der eine immer mehr Möglichkeiten? Die Mennoniten Ostparaguay haben einen neuen Kontinent erschlossen. Sie haben in der wirtschaftlichen Entwicklung, rückblickend geschaut, keine unüberwindbaren Hürden gefunden. Doch hat ein realer Integrationsprozess der ersten Generation im neuen Kontinent stattgefunden, wo es eine echte Begegnung mit der lokalen Kultur gab? Sind alle Schiffe hinter uns abgebrannt worden, mit denen, es gibt ja diese berühmte Geschichte, wo man zu dem neuen Kontinent kommt und die Schiffe hinter sich, das hat es ja tatsächlich gegeben, die Schiffe hinter sich abbrennt, dass man ganz sicher hier bleiben muss. Identifizieren wir uns mit dem neuen Land, das Paraguay heißt, oder können wir im Notfall immer wieder zurück nach Kanada, Deutschland oder Mexiko oder wo immer wir hinwollen? Eine Erschließung mit einem echten Identifizierungsprozess, nachdem alle Schiffe hinter uns abgebrannt sind, kann auch eine ausgeglichene Begegnung ermöglichen. Wenn wir Paraguay als einzige Heimat für uns und die nächsten Generationen sehen, und hier kommt wieder die Frage auch dazu, was bedeutet Land für uns? Ist es die Heimat? Ist es nur ein vorübergehendes Dasein auf dieser Erde? Werden wir uns darum bemühen müssen, eine echte Begegnung mit unserem Umfeld anzustreben? Dann werden uns die Leute und das Land genauso wichtig erscheinen wie das eigene erworbene Land und das Potenzial zur wirtschaftlichen Entwicklung. Dann wird uns wahrscheinlich auch anfangen, die Umwelt zu interessieren, wenn wir wissen, dies ist unser Land und das gibt keine Schiffe zum Wiederzurückfahren. Die meisten Selbstanalysen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Menniten in Paraguay werden den großen wirtschaftlichen Erfolg wohl auch das Ausleben der eigenen Werte zuschreiben. Daran ist wahrscheinlich nichts falsch. Die Mennoniten in Paraguay haben im Laufe des letzten Jahrhunderts ein wirtschaftliches Entwicklungsmodell teilweise aus dem Norden, im Süden mit Erfolg angewandt. Doch wenn es mit den neuen Generationen langsam klar wird, dass man in Paraguay eine neue Heimat gefunden hat, kann man vielleicht auch anfangen, sich über den Austausch von Werten mit der Umgebung langsam Gedanken zu machen. Bei den Mennoniten wird nichts weniger in Frage gestellt, als dass unsere Nachbarn eine Menge guter Werte von uns übernehmen können. Doch was können wir von den Werten aus unserer Umgebung, das heißt von der paraguayischen Kultur lernen oder von der indianischen? Wie geht die paraguayische Kultur mit dem Konzept Solidarität, mit dem Wert Zeit, mit dem Faktor Reichtum, mit dem Wert Demut, mit der Herausforderung, das Leben zu leben um? Können wir als Mennoniten in Paraguay auch etwas von den Werten der paraguayischen Kultur lernen? Wenn die Inhalte dieses Symposiums nicht gute Wünsche bleiben sollen, werden wir uns wahrscheinlich alle darum bemühen müssen, die natürlichen Widersprüche eines Erschließungsprozesses im Zusammenhang mit einer dazugehörigen Begegnung aufzuarbeiten. Mit der Erschließung haben es die Mennoniten in Paraguay, glaube ich, relativ gut geschafft. Im Bereich der Begegnung ist vielleicht noch ein großes Potenzial zu entwickeln. Denn was ist letztendlich das Ziel der Begegnung? Die Begegnung ist doch nur der Anfang eines langen gemeinsamen Weges. Ein Weg, der gekennzeichnet ist von Zusammenarbeit, Austausch und gegenseitigem Wahrnehmen. Dankeschön.